Ich predige über Jakobus Kapitel 5, Vers 7 bis 11. Jakobus Kapitel 5, Vers 7 bis 11. So harret nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und harrt geduldig ihretwillen, bis sie Herbstregen und Frühjahrsregen empfange. So harret auch ihr geduldig, stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist genaht. Seufzt nicht gegeneinander, ihr Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Zum Vorbild im Leiden und in der Geduld nehmt meine Brüder die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Siehe, wir preisen die selig, welche ausgeharrt haben. Von dem geduldigen Ausharren Hiobs habt ihr gehört, und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr reich ist an innigem Erbarmen und voll Mitleid. Draußen sind so ziemlich viele Blätter in den letzten Tagen runtergefallen. Gerade hier vor der Kirche haben wir Tausende. Die Bäume wirken oft schon kahl, aber an den Ästen sitzen neue Knospen für das Frühjahr. Und so ist beides zusammen. Auf der einen Seite das Abfallen von erfüllte Hoffnung, wenn man so will, und dann Knospen, die eine Art neue Hoffnung ankündigen für das Frühjahr. Als Jesus seine Freunde früher um sich gesammelt hatte, seine Mitarbeiter, war das ganz ähnlich. Sie waren voller Hoffnung, dass er der Messias sei, dass er sein Königreich aufrichtet, aber als er dann gekreuzigt wurde, fielen sozusagen alle Blätter runter. Und von den Jüngern konnte man bald sagen, vom Winde verweht. Sie haben sich ein bisschen verlaufen und verstreut. Aber dann ist er auferstanden und wenige Tage, das heißt wenige Wochen danach, zurück in die Ewigkeit gegangen, durch die Himmelfahrt. Und da tauchte eine neue Hoffnung auf, eine neue Knospe. Es hieß nämlich, so wie er gerade in den Himmel gegangen ist, so wird er wiederkommen. Und seit der Zeit warten Christen darauf, dass Jesus wiederkommt. Nicht im Sinne dieses Weihnachtsliedes, so alle Jahre wieder, kommt er mal vorbei getappt oder so, sondern dass er richtig wiederkommt, für immer. Die ersten Christen haben das auch erwartet, und zwar sehr intensiv erwartet. Manche vielleicht sogar ein bisschen überhitzt. Manche dachten zum Beispiel, man könnte jetzt so eine Art kommunistische Lebensgemeinschaft praktizieren, so jeder sorgt mit seinem Vermögen für alle anderen, verkauft seinen Acker und gibt denen, die nichts haben. Das war ja fantastisch, hat viel Freude gemacht. Aber wenn ich meinen Acker verkaufe, verliere ich ein Stück meiner Existenzgrundlage und weiß nicht, womit ich später mein Geld verdienen soll. Und so ist die Frage, ob das zum Beispiel das Beste war für alles, was sie tun konnten. Oder ob das so eine Art überhitzte Erwartung war. Er kommt bald und jetzt brauchen wir uns nur noch vorzubereiten auf sein Wiederkommen. Vielleicht war es auch gut, dass sie die Äcker verkauft haben, denn einige Zeit danach wurden viele Christen aus Jerusalem vertrieben und da konnten sie die Äcker auch nicht mitnehmen. Ich weiß es nicht, nur am Anfang war deutlich, sie haben erwartet, Jesus kommt ganz bald wieder. Und dann tauchten die Stimmen von Spöttern auf, die sagten, na, wo ist er denn? Hast du ihn schon gesehen? Passiert doch gar nichts. Und in solch eine Lage hinein spricht dieser Jakobusbrief und sagt, wartet geduldig. Wartet geduldig, bis er wiederkommt. Er kommt. Jesus hatte viele Gleichnisse erzählt vorher, nämlich von einem Herrn, der außer Landes ging und dann nach einiger Zeit wiederkommt. So eine Vorbereitung darauf, dass er wiederkommt, dass es aber länger dauern könnte, als die Leute erwartet haben. An der Stelle müssen wir uns mit einem Bild vertraut machen, und zwar dem Bild einer Brücke. Jeder kennt Brücken, manche hat sogar solche im Mund. Es gibt so ganz kurze Brücken, die sind nur einige Zentimeter breit, zum Beispiel so eine Brücke im Mund. Aber jede Brücke hat mindestens zwei Stützpfeiler, mindestens zwei, manche haben mehr. Und in der Bibel gibt es viele solcher Glaubensbrücken und die haben zwei Stützpfeiler. Der eine Stützpfeiler heißt Verheißung oder mit einem heutigen Wort könnte man sagen Ankündigung. Verheißung und der andere Stützpfeiler heißt Erfüllung. Und dazwischen ist ein Spannungsbogen. den man glaubend beschreiten und überschreiten kann. Es gibt also solche Brücken. Jetzt könnte man sicher irgendwelche Jugendlichen fragen, so dieses Buch der Rekorde zu Hause studieren, was die längste Brücke ist. Ich weiß es nicht, aber es gibt einige Brücken, die sind also ganz kurz, andere, die sind ein paar zig Meter, andere ein paar hundert Meter und auch einige wahrscheinlich ein paar Kilometer lang. Und die Bibel ermutigt uns hier durch drei Beispiele, die alle etwas mit Warten zu tun haben. Zu warten auf die Wiederkunft von Jesus. Das erste Beispiel ist der Bauer, das zweite der Prophet und das dritte Hiob. Von einem Bauer ist es klar, dass der warten muss. Vor einiger Zeit wurde die Wintersaat gesät, man sieht sie schon so ein paar Zentimeter gewachsen. Die muss nun überwintern und wird im Frühjahr weiter wachsen. Und irgendwann dann zur Ernte hoffentlich reif sein. Kein Bauer käme auf die Idee, würde sich irgendeinen großen Föhn kaufen, den er ans Auto anschließen kann, um da jetzt mit dem Föhn da so bestimmte Pflänzchen vorher zur Reife zu bringen. Da braucht er nur mal eine Nacht nicht da zu sein, wenn er das hoch geföhnt hätte. Und dann käme irgend so ein Frost und dann wäre alles vorbei. Das heißt, ein Bauer ist jemand, der warten kann. Der wartet aber nicht irgendwie nur so, sondern der erwartet etwas. Nämlich, dass etwas Positives sich entwickelt. Und viele von uns haben dieses Positive im Keller in Form von Kartoffeln oder von Getreide, weil sie selber Brot backen, oder von Obstsäften, die ja schon das Konzentrat dieser Ernte sind, oder von Wein. Es macht Freude, wenn die Ernte da ist. Dieses Bild des Bauern ist also das Bild: Warte, bis Gott die Ernte schenkt, freu dich darauf. Und dann kommt der Prophet. Es gab in der Bibel ganz viele Propheten und manche Propheten hatten so einen ganz kurzen Verheißungsbogen nur, wo die Erfüllung sofort hinterher kam. Und manche Propheten hatten einen ganz langen Bogen und wurden deshalb verspottet, weil man sagte, na, wo bleibt's denn, was ihr die ganze Zeit sagt? Wir werden einige Beispiele kurz antippen. Zum Beispiel der Mose, das war ja nicht nur der Führer des Volkes, sondern auch ein Prophet. Der sagte in Ägypten, es wird Frösche geben. Und im Nu waren sie da. Als Plage, da werden jetzt Heuschrecken kommen. Und sofort waren Heuschrecken da. Oder später sagte er dem Volk in der Wüste, morgen wird Gott Brot vom Himmel geben. Am nächsten Tag war das Brot vom Himmel da. Ist Manna. Das heißt, der Spannungsbogen war nur ein Tag. Ein ganz kurzer Bogen. Aber derselbe Mose sagte, ehe sie in das Land einzogen, dann später unter Josua, sagte er, wenn ihr ungehorsam seid, wird Gott euch aus diesem schönen Land wieder herauswerfen. Und das ist erst etwa 700 bis 800 Jahre später geschehen. Der Nordteil des Landes wurde nach Assyrien geworfen und der Südteil des Landes nach Babylon. In einem Zeitraum von 100 Jahren Differenz. Das heißt, hier hat er einen Spannungsbogen angekündigt, der ungefähr bis zu 800 Jahren gedauert hat. Und dann hieß es bei dem Mose noch, einen Propheten wie mich wird der Herr aus euren Brüdern erwecken, auf den hört. Das war ein Hinweis auf Jesus. Es war ein Spannungsbogen von ungefähr 1500 Jahren. Wir sehen also, derselbe Mann hat so ganz kleine Bögen angekündigt und ziemlich große und ganz weite. Und solche Prophetie gibt es in der Bibel oft. Denken wir an den Jeremia. Ein Mann, der seinem Volk ankündigen musste, dass Gott es richten wird, dass die Babylonier Jerusalem einnehmen und zerstören werden. Und das Beste wäre, sich ihnen jetzt schon zu ergeben. Da würde man nämlich das Schlimmste vermeiden. Und die Leute haben ihn misshandelt. Sie haben ihn ins Gefängnis geschmissen, in unterirdische Wasserlöcher geworfen, in Türme gesetzt und sagten immer, du bist ein Wehrkraftzersetzer, du bist so ein Schwarzseher, so ein Miesmacher. Solche Leute brauchen wir nicht. Wir brauchen Leute, die das Leben bejahen, die aufbauen, die Ermutigung geben, Spaß und Freude. Und sowas bist du leider nicht. Deshalb können wir dich nicht gebrauchen in unserer Gesellschaft. Als dann etliche Jahre später Jerusalem wirklich erobert und zerstört war und alle sahen, dieser Jeremia hat Recht behalten, da war er plötzlich der Held. Allerdings nur für wenige Tage. Alle haben gesagt, ach, das war's. Und dann hat er wieder weitere Dinge angekündigt und dann haben sie ihn wieder als Schwarzseher betrachtet und wieder abgeschoben. Es war also ein Mann, der Geduld haben musste, und weil die anderen diese Geduld nicht hatten, wurde er verachtet, zwischenzeitlich. Aber das, was er sagte, traf immer ein. Oder denken wir an den Daniel, einen Prophet, der in diesem babylonischen Exil lebte, und der hat verschiedene Dinge angekündigt, zum Beispiel, dass der König seinen Verstand verlieren wird, dieser König Nebukadnezar, das geschah dann bald, dass er aber auch wieder eingesetzt würde als König, das geschah dann auch darauf. Er hat aber auch angekündigt, dass zum Beispiel so ein Ziegenbock aus dem Westen angerannt käme, der so einem Widder im Osten die Hörner abbricht. Dieser Ziegenbock aus dem Westen war dann später Alexander der Große, der diesen Medern und Persern mit ihren zwei Königshörnern die Macht abnahm. Das ist dann erst gut 200 Jahre später geschehen. Es war also ein viel längerer Bogen. Dann hat er angekündigt, dass in Jerusalem ein Gesalbter ohne Richterspruch ausgerottet würde. Es war ein Hinweis auf Jesus. Es war ungefähr erst so gut 500 Jahre später. Entschuldigung, da redet ständig jemand. Ich weiß nicht, wer das ist, aber es stört mich. Und dann hat er noch einen Hinweis auf diesen Menschensohn, der mit den Wolken des Himmels kommt. Das war die bekannteste Stelle im Alten Testament für viele Juden. Und das ist immer noch nicht geschehen. Das heißt, es ist ein Zeitraum von schon mehr als 2500 Jahren und noch nicht erfüllt. Wir sehen einfach, das Ganze ermutigt uns zur Geduld. Gottes Wort trifft immer ein, zu 100%, aber wir müssen warten können. Nicht nur warten, sondern auch erwarten können. Es waren also die Propheten als Beispiel des Wartens, der Erwartung, und dann zuletzt der Hiob. Der Hiob war ein frommer Mann, der sollte von Satan geprüft werden, um zu testen, wie echt sein Glaube ist. Und er hat dabei bei dieser Prüfung sein Eigentum verloren, hat seine Kinder verloren, hat die Gesundheit verloren, hat seine Freunde verloren, weil sie ihn nicht verstanden haben. Und seine Frau ist auch auf Distanz gegangen. Sie sagte nämlich, fluche Gott und stirb. Aber dieser Hiob hat gewartet in Geduld. Interessant ist dieses Wort, was hier steht in Jakobus 5, Vers 7. Harret geduldig, das heißt griechisch, Makrotymen, und wörtlich übersetzt Makros heißt lange, und Thymos ist eigentlich die Leidenschaft. Das heißt, sei lange leidenschaftlich. Ja, lass die Spannung nicht hängen, sei lange leidenschaftlich und sei bereit zu warten. Genau das merkt man bei dem Hiob. Der hat nicht die Hände in den Schoß gelegt und klaglos gelitten, sondern er hat mit Gott leidenschaftlich gerungen über seinem Elend. Und hat Gott herausgefordert, wie kommt's und wo ist das Ziel? Allerdings am Ende von dieser Geschichte sagte er, als Gott ihm dann Fragen stellte, sagte er, vom Hörensagen hatte ich nur von dir vernommen, aber jetzt hat dich mein Auge gesehen. Wobei der Hiob Jesus oder Gott nicht gesehen hat, aber hat ihn jetzt neu kennengelernt und war beschämt, aber gleichzeitig auch beglückt. Weil er wusste, dieser Gott ist viel größer, als ich dachte. Und dann hat Gott ihn neu gesegnet. Zunächst dadurch, dass er seine Freunde zurückgewann. Er betete für sie und Gott hat ihnen vergeben. Dann bekam er seinen Besitz wieder, viel mehr als vorher. Seine Frau und er durften neu Kinder haben. Und es war ein Segen, der viel größer war als das, was er vorher hatte. Das heißt, das Ende war herrlich. Und das ist das, was die Bibel sagt, wozu sie uns auffordert. Wir sollten in unserem Leben vom Ende her denken lernen. Vom Ende her denken lernen und nicht nur vom Anfang oder der jetzigen Situation. Im ersten Johannesbrief steht, wir werden Jesus sehen, wie er ist. Und es wird so fantastisch sein, dass wir wahrscheinlich uns alle vor Freude schämen werden, dass wir diesem wunderbaren Herrn nicht noch mehr vertraut haben im Leben. Jemand sagte mal, das Ziel der Weltgeschichte oder auch der Sinn der Weltgeschichte ist der, dass dieser Königssohn eine Braut bekommt. Das heißt, dass Jesus eine Braut bekommt, nämlich seine Gemeinde als Braut, als Partner für ewig. Und es ist gut, dazu zu gehören und zu wissen, ich bin eingeladen, um ewig bei Jesus zu sein. Jesus wird wiederkommen, sagt die Bibel. Jeder 25. Vers des Neuen Testamentes redet davon. Das heißt, es wird mehr von der Wiederkunft Jesu geredet als von dem Thema Liebe, obwohl das ganz wichtig ist. Also muss der Bibel das sehr wichtig sein, dass er wiederkommt. Es gibt viele klare Hinweise, dass er wiederkommt. Der klarste ist der, dass Israel vorher wieder in seinem Land sein muss. Und das ist ja seit 1948 als Staat wieder der Fall. Außerdem würde die Welt immer gerichtsreifer werden. Und wenn man überlegt, dass in Deutschland an jedem Arbeitstag etwa 1000 Kinder vor der Geburt getötet werden, und das ja nicht nur in Deutschland geschieht, sondern fast oder wahrscheinlich in jedem Land der Welt, ist das allein schon ein Punkt, neben all den anderen Punkten, um verstehen zu lernen, wie gerichtsreif unsere Welt täglich mehr wird. Wir sollen warten lernen, aber nicht im Sinne von die Flügel hängen lassen, sondern im Sinne von erwarten. Warten hieß hier lange leidenschaftlich sein, das heißt die Spannung nicht zusammenbrechen lassen. In der Bibel gibt es Beispiele für Warten und es gibt Beispiele für Ungeduld. Ein Beispiel für Warten ist der König David, allen bekannt. Der wurde als Jugendlicher von Gott gesalbt zum König. Wir wissen nicht, wie alt er war, vielleicht 15, vielleicht 16. Wäre gerade so aus der Konfirmandenstunde gekommen und im Jugendkreis. Und der wurde aber erst mit 30 Jahren König. Zwischendrin wurde er jahrelang verfolgt von Saul, hätte oft um ein Haar sein Leben verloren. Gott hat ihn lange warten lassen, aber er wurde König. Zwar erst vom Süden des Landes und 7 Jahre später erst vom Norden, aber Gott hat sein Wort erfüllt. Oder denken wir an den Josef. Der wurde aus Neid von seinen Brüdern verkauft nach Ägypten und musste etwa, ich weiß es nicht genau, 13 Jahre mindestens warten, bis er dann seine Träume erfüllt sah und Retter und Herrscher der damaligen Welt dort wurde in Ägypten nach Pharao. Wir kennen aber auch Beispiele der Ungeduld. Der war ein König, der konnte ein paar Stunden nicht warten. Es war der Saul, der sollte ein Opfer bringen, aber er wartete nicht auf den Priester, sondern hatte gerade so 2-3 Stunden zu früh sein Opfer gebracht und verlor sein Königtum, weil er nicht warten konnte. Er war ungeduldig. Oder ein Mann, der nicht nur ein paar Stunden nicht warten konnte, sondern ein paar Tage nicht warten konnte. Es war der Aaron. Als Mose auf diesem Berg war für 40 Tage, konnte das Volk es nicht aushalten, dass ein Mann, der ihr Führer war, 40 Tage lang weg war. Und sie sagten, mach uns doch einen Gott, der vor uns herzieht. Und dann haben sie dieses goldene Kalb gegossen, mit all dem Elend, was dabei herauskam. Ungeduld führt bei Gott immer ins Chaos. Das heißt, vielleicht nicht nur bei Gott, auch in unserem Leben. Und dann war der Abraham, der konnte ein paar Jahre nicht warten. Als er 75 war, hat Gott ihm gesagt, er würde einen Sohn bekommen und dessen Nachfahren würden ein ganzes Volk werden. Er würde ein Land bekommen und Gott würde ihn zum Segen machen für die ganze Erde. Und der konnte nicht warten ein paar Jahre und deshalb hat er mit der Magd seiner Frau dann zusammen einen Sohn auf die Welt gebracht, den Ismael. Ehe dann später auch noch der richtige Sohn geboren wurde. Und dieser Ismael ist bis heute noch ein Feind der Juden. Es ist der Vorfahre der Araber und man braucht nur täglich die Zeitung aufzuschlagen, um zu sehen, wie die beiden sich immer noch streiten, die Araber und die Juden. Ungeduld ist immer furchtbar bei Gott, weil es nicht wartet, bis die Dinge reif sind, sondern unreife Früchte pflückt oder irgendein Ersatz produziert, der da nicht funktioniert. Ist die Frage an uns, an jeden von uns, egal wie alt er ist, ob ich in Erwartung lebe, auch in Ausdauer oder in Ungeduld. Wie viele junge Leute, auch junge Christen, fangen zum Beispiel eine Ausbildung an und dann gibt es irgendwelche Spannungen, die gibt es überall. Und dann sagen sie, oh, das war doch nicht das Richtige, nehmen wir das Nächste, legen das weg. Und dann fangen sie das Nächste an und sagen, vielleicht war das doch auch nicht das Richtige, da scheint es auch Probleme zu geben, nehmen wir das Übernächste. Und dann fangen sie da an und schließlich ist es so eine Schraube ohne Gewinde, weil alle Drehungen abgedreht sind. Und dann kann man sie reinstecken, wo man will, sie hält nicht mehr. Ich habe das jetzt ein bisschen arg schwarz geschildert, aber ist die Frage, kann ich in Erwartung leben und Spannung aushalten? Ein Leben ohne Spannung gibt es nicht. Und manche Dinge muss man eben durchhalten. Der David hat 15 Jahre durchgehalten, nicht nur 3 Jahre Ausbildung oder wie lange das ist. Andere können in der Frage der Partnerschaft nicht aushalten und sind sehr ungeduldig. Sie möchten alle das, was in die Ehe gehört, jetzt und sofort schon haben. mit dem Partner, mit dem sie zusammen sind, oder mit jedem Möglichen, den sie gerade erreichen. Das führt nie zu guten Ergebnissen. Und wenn jemand hinterher vielleicht wirklich 50 Jahre verheiratet ist, was ich ihm wünschen würde, ist es vielleicht nicht so wichtig, ob er das schon 2 Jahre vorher begonnen hat, diese Gemeinschaft auch körperlich auszuleben, oder ob er noch warten konnte. In 1. Korinther 13 steht das Hohelied der Liebe, 1. Korinther 13. Und das erste Wort, was dort steht über Liebe, heißt, die Liebe ist langmütig. Und da steht genau dasselbe Wort wie hier bei Jakobus, ist die Rede von Makrotymen. Das heißt, sie ist lange leidenschaftlich, sie hat einen ganz langen Atem, ein langes Spannungsvermögen und bricht nicht sofort zusammen. Was ich hier also sehe, ist eine Ermahnung, in Erwartung zu leben, Erwartung, dass Jesus wiederkommt, aber auch im eigenen Leben in Erwartung zu leben und Spannungen auszuhalten, bis Dinge reif sind, die Gott gibt. Das Wort für Wiederkunft in dem Neuen Testament ist dreifach, das heißt, es gibt 3 verschiedene Worte. Das eine Wort ist Parousie, das andere Epiphanie und das dritte Apokalypse. Alle 3 Worte werden verwendet, das letzte allerdings ganz selten. Parousie heißt, der König kommt. Wenn Jesus wiederkommt, kommt der König. Siehe, dein König kommt zu dir. Das finde ich gut. Das war also Parousie heißt, dein König kommt. Epiphanie heißt, Gott erscheint seinem Anbeter. Als der Kaiser in Rom auf den Thron stieg, hieß es, sei eine Epiphanie. Jetzt wäre dieser Gott für seine Anbeter hervorgetreten. Und wenn Jesus wiederkommt, dann wird er seinen Anbetern offenbar. Sie sehen ihn. Der Gott kommt zu seinem Anbeter. Das war Epiphanie. Und das dritte, Apokalypse, heißt eine Enthüllung, eine Bloßlegung seiner Macht. Das heißt, die ganze Herrlichkeit wird dabei offenbart. Sie wird bloßgelegt, sichtbar für jeden. Es hieße, Jesus kommt wieder als König, als dieser Gott und in seiner ganzen Herrlichkeit. Es kann sein, dass wir das miterleben. Es kann sein, dass wir es nicht mehr miterleben, sondern schon tot sind, schon in der Ewigkeit sind und es von dort her miterleben. Ich finde wichtig zu sehen, Jesus kommt nicht nur am Ende der Zeit wieder, sondern er möchte sich in deinem Leben schon offenbaren. Er möchte in deinem Leben sozusagen schon zur Welt wiederkommen. Und freu dich darüber, wenn du spürst, dass Gott dich gebraucht. Und bitte ihn, dich zu verändern, wenn du spürst, dass du ihn verdeckst. Erwarte ihn in deinem Leben, denn dein Leben ist sein Tempel. Das ist ein biblisches Bild. Erwarte ihn in deinem Leben, denn dein Leben ist ein Tempel für Gott. Erwarte ihn in seiner Gemeinde, denn die Gemeinde ist sein Leib. Erwarte ihn in seinem Wort. Denn dieses Wort ist diese Brücke, über die du täglich gehen kannst, um weiterzukommen. Lebe in Erwartung. Das heißt aber auch, halte Stand in Zeiten des Zweifels. Halte Stand in Zeiten der Trübsal und halte Stand auch in Zeiten des Unglücks. Und suche da auch Stärkung im Glauben, damit Gott dich hindurchbringt und dich segnet. Ich hatte dieses Bild mit der Knospe an den Anfang gestellt und stelle es auch an das Ende. In deinem Leben ist mindestens eine große Knospe, nämlich, dass du Jesus sehen wirst, dass du ewiges Leben hast mit ihm zusammen für immer, wenn du ihn kennst. Aber es sollte viele kleine Knospen geben, dass du erwartest, dass er sich in dir offenbart, in deinem Beruf, in deiner Partnerschaft, soweit du sie hast oder bekommen wirst, in Beziehungen zwischen Menschen, die du hast, dass er sich in dir offenbart, in Aufgaben, die du übernimmst, dass du einfach in Erwartung lebst, auch im Gebet ein Segen zu sein für andere. Ich will ans Ende 3 Bibelverse setzen. 2 davon sind sicher vielen bekannt, die alle etwas mit Vertrauen und mit Erwartung zu tun haben. So eines Hebräer 10, Vers 35, da heißt es, werfet euer Vertrauen nicht weg. Werfet euer Vertrauen nicht weg. Auch in deine Lage wirf es nicht weg. Werfet euer Vertrauen nicht weg. Es geht allerdings dann weiter. Welches eine große Belohnung hat. Doch Ausdauer habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tun und so die Verheißung erlangen mögt. Der erste Vers war also, werfet euer Vertrauen nicht weg. Der zweite ist wahrscheinlich noch bekannter, Jesaja 40, Vers 31. Die auf den Herrn harren, empfangen immer neue Kraft. Ist doch sehr schön, die auf den Herrn harren. Dieses Harren heißt vertrauend abwarten. Empfangen immer neue Kraft, dass ihnen Schwingen wachsen wie Adlern. Das heißt, dass sie sich wieder erheben, wenn sie niedergeschlagen sind. Und dass sie dann weiterkommen. Und der dritte Vers ist vielleicht den meisten ganz neu. In Sprüchen 10, Vers 28 heißt es, das Harren der Frommen endet in Freude. Das Harren der Frommen endet in Freude, Sprüche 10, Vers 28. Das würde ich jedem wünschen für sein Leben, dass er vom Ende her denken lernt. Das Harren der Frommen endet in Freude. Dass diese Freude aber auch heute schon in sein Leben ein Stück weit hineinkommt. Und dieser Spannungsbogen der Erwartung da ist, Herr Jesus, ich freue mich, dich zu erkennen und auch freue mich darüber, wenn du offenbar wirst in meinem Leben. Herr Jesus Christus, wir loben dich, dass das Harren der Frommen in Freude endet und danken dir, dass das ganz in deiner Hand liegt, unser Leben, auch die Weltgeschichte, und schenke, dass wir im Vertrauen zu dir weiterkommen, zur Ehre Gottes.